Der Predigtext ist, wir sind immer noch bei Lukas 18, der Heilung des Blinden vor Jericho. Ich lese die Verse 40 bis 42. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass man ihn zu ihm führe. Als er, nämlich der Blinde, sich aber näherte, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, was willst du, dass ich dir tun soll? Diese Frage Jesu erinnert ein bisschen an eine Märchensituation, etwa das Märchen vom Wunschring. Ein armer Bauer kam zu einem besonderen Ring. Wenn er ihn am Finger dreht und dabei einen Wunsch ausspricht, dann würde sich dieser Wunsch augenblicklich erfüllen. Aber dieser Wunsch, dieser Ring erfüllt nur einen einzigen Wunsch. Märchen sind ja ursprünglich nicht als Kinderbelustigungsgeschichten gedacht gewesen, sondern waren eigentlich lehrreiche Erzählungen für Erwachsene, die Lebensweisheit vermitteln sollten. Die Lebensweisheit, die dieses Märchen vom Wunschring vermitteln sollte, ist: ein solcher Wunsch will sorgfältig bedacht sein. Ein heimtückischer Goldschmied hat diesem Bauern den Ring abgeluchst und hat sich auf der Stelle 100.000 Goldtaler gewünscht. Die kamen vom Himmel, sind auf ihn heruntergeprasselt und am Ende lag er erschlagen unter einem Haufen Goldtaler. Wir sind nicht im Märchen, aber die wesentliche Frage: Jesus steht nun nicht märchenhaft, sondern ganz wirklich vor diesem Blinden und fragt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde hat einen Wunsch, eine Bitte an Jesus frei. Was wünscht er sich vom Herrn? Man mag vielleicht im ersten Augenblick denken, muss man einen Blinden wirklich fragen, was ihm wichtig ist? Muss man einen Blinden fragen, was er von Jesus will? Liegt das nicht auf der Hand? Oh ja, man muss es schon fragen, denn im Herzen des Menschen toben viele Wünsche und Sehnsüchte. Wilhelm Busch, der bekannte Prediger aus Essen, sagte in einer Predigt dazu: Jesu Frage bringt das Schäumen der Seele zur Klarheit. In unserem Innern schäumt und tobt und brodelt so viel an unausgegorenen Sehnsüchten, Wünschen, Vorstellungen, Plänen. Und Wilhelm Busch sagt, diese Frage Jesu bringt Klarheit in dieses Schäumen. Jesus kommt mit seiner auf den ersten Augenblick fast überflüssig erscheinenden Frage zum Wesentlichen: einen Wunsch frei zu haben. Das zwingt in die Entscheidung: Was ist das eine, das mir in meinem Leben wichtig ist? Was ist das eine, was ich mir wünsche, wenn ich einen Wunsch frei habe? Und damit sind wir beim ersten Punkt der Predigt: Was wollen wir? Was wollen wir? Der Herr will, dass wir uns klar werden, was wir von ihm wollen, was uns für unser Leben wichtig ist. Dabei geht es um eine Grundsatzentscheidung unseres Herzens, nicht um Detailanweisungen für den Herrn. Gerade im schwärmerischen Bereich verdreht man das. Ein bekannter südkoreanischer Pastor lehrte, man müsse dem Herrn ganz genau sagen, was man haben will, sonst beantworte Gott die Gebete nicht. Und er beschreibt das am Beispiel einer Bitte um ein Fahrrad. Er hat den Herrn um ein Fahrrad gebeten. Woche um Woche betete er, aber er bekam das erbetene Fahrrad nicht. Da hat er den Herrn gefragt: Herr, warum hörst du mein Gebet nicht? Und der Herr soll ihm dann gesagt haben: Du hast mir ja gar nicht gesagt, was für ein Fahrrad du willst. Soll es eine Gangschaltung haben? Und wenn ja, eine Ketten- oder eine Nadenschaltung? Willst du ein Rennrad, ein Mountainbike oder ein Trekkingrad? Und welche Farbe soll es haben? Und von welcher Marke soll es sein? Darauf beschrieb er dem Herrn ganz genau, welche Luxusmarke, welche Farbe, welche Kettenschaltung, wie viel Gang und so weiter und so fort. Und kurze Zeit darauf hatte er das Fahrrad. Hört sich beeindruckend an. Die Frage ist das biblisch? Ganz und gar nicht. Es ist doch im Gegenteil fast in der Regel die große Schwäche unserer Gebete, dass wir Gott vorschreiben wollen, wie er zu handeln hat, dass wir mit unseren Gebeten meinen, besser zu wissen, was gut für uns ist, als der Herr. Aber was das Beste für uns ist und wie er das bewirkt, das weiß Gott doch viel besser als wir. Und wir sehen auch in der Geschichte, in der Begegnung Jesu mit dem Blinden, der Blinde beschreibt dem Herrn nicht die Sehstärke vor, die er nach der Heilung haben will, auch nicht die Augenfarbe oder sonstige Details seiner Heilung, sondern nur das Grundanliegen. Wenn Jesus den Blinden fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, dann soll diese Frage dem Blinden helfen, über zwei Dinge klar zu werden. Und das erste dieser beiden Dinge ist die Frage, was willst du wirklich? Was willst du wirklich von mir? Was willst du, dass ich dir tun soll? Liebe Geschwister und Gäste, das fragt Jesus auch jeden von uns. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und damit zwingt er uns zur Klarheit, ob wir ihm zutrauen, dass er wirklich der große Helfer, Erretter und heilend ist. Was wollen wir, dass Jesus uns tut? Was erbitten wir für unser Leben? Was erbitten wir für unsere Gemeinde? Was ist uns wirklich wichtig? Was Jesus tun soll? Worauf kommt es wirklich an? Der Blinde schreit zu Jesus, erbarme dich mein. Er hat das Zutrauen zu Jesus, dass Jesus ihm irgendwie helfen kann. Aber dieses Irgendwie ist Jesus zu wenig. Jesus fragt, was erwartest du von mir? Der Blinde hätte antworten können, gib mir so viel Geld, dass ich mir einen Blindenhund kaufen kann. Dann wird's Leben als Blinder etwas leichter. Oder gib mir so viel Geld, dass ich nie mehr betteln muss. Diese Bitten hätte aber ein reicher Mensch auch erfüllen können. Mit der Frage, will Jesus wissen, hat der Blinde begriffen, dass Jesus mehr ist als ein Mensch? Hat er Jesus als Gottes Sohn wirklich erkannt? Das Zeugnis Sohn Davids, erbarme dich meiner, kommt's wirklich von Herzen? Traut er Jesus zu, dass er das Unmögliche möglich macht? Indem Jesus fragt, was willst du, fragt er zugleich, was traust du mir zu? Das ist das Zweite. Er hatte gesagt, zwei Dinge sollen sich für den Blinden klären. Das Erste hatten wir gerade, was willst du von Jesus? Und das Zweite, was traust du ihm zu? Zweiter Punkt, was trauen wir Jesus zu? Trauen wir Jesus das Unmögliche zu? Etwa auch im Blick auf unsere Gemeinde. Wir wissen, wie schwer wir uns tun, die Menschen in der Eichenau zu erreichen. Die Herzen von vielen scheinen so fest verschlossen. Trauen wir Jesus zu, dass er diese Herzen öffnen kann und diese Menschen zum Glauben führen kann? Erwarten wir, was wirklich in unseren Gebeten, liebe Geschwister? Nicht nur für die Eichenau, auch für die Riedlinger, für die Heudorfer, für die Unlinger. Wenn wir an unsere Nachbarn denken oder auch an die, die zwei, drei, vier Straßen weiter wohnen, erwarten wir wirklich vom Herrn in unseren Gebeten, dass er ihnen begegnet, dass er zu ihnen spricht? Oder beten wir und denken, ja, wahrscheinlich passiert eh nichts. Die wollen ja doch nichts vom Herrn wissen. Trauen wir dem Herrn das Unmögliche zu? Was trauen wir Jesus für das Jahr 2013 zu? Es liegen noch fast 10 Monate vor uns. Was erwarten wir vom Herrn? Was trauen wir ihm zu, dass er tun kann und tun wird? Wagen wir in unseren Gebeten über das Menschenmögliche, über das menschlich Machbare, ja sogar über das menschlich Vorstellbare hinauszudenken? trauern wir es Jesus zu, dass er Dinge vermag, die wir uns kaum in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Der Blinde erbittet von Jesus das Unmögliche. Herr, dass ich sehend werde. Was seine Blindheit ausgelöst hat, wissen wir nicht. Aber menschlich gesehen war Hilfe offensichtlich nicht möglich. Der Blinde traut nun Jesus das Menschen Unmögliche zu. Und das verändert sein Leben von Grund auf. Es ist an diesem Tag in der weiten Welt bestimmt viel Wichtiges und Aufregendes passiert. Kriege wurden geführt, Diplomaten haben verhandelt, Kinder wurden geboren, Menschen wurden umgebracht, andere haben sich verliebt. Das alles ist längst vergessen und versunken im Strom der Zeit. Aber der elende Mann vor Jesus, der steht vor uns, als wäre es gestern geschehen, diese Situation. Der Fluss der Zeit hat alle sogenannten wichtigen Ereignisse jenes Tages weggespült. Aber dass ein Elender vor Jesus stand, das hat Bedeutung für die Ewigkeit. Ein Leben, in dem man nicht vor dem Angesicht Jesu steht, das wird belanglos vergehen. Auch wenn es in dieser Welt noch so viel Aufsehen erregt haben mag. Aber wie wichtig ist dagegen selbst ein armes, blindes Bettlerleben, wenn es vor Jesus tritt und Jesus sucht. Liebe Geschwister, das ist der Unterschied. Ich dachte bei der Vorbereitung, was kommt im Fernsehen? Worüber berichten die Zeitungen und die Boulevardblätter? Von den Reichen, von den Mächtigen, von den Stars und Sternchen, eben von den Berühmten und Bedeutenden dieser Welt. Und wovon berichtet die Bibel? Meist von einfachen, oft armen Menschen, Bauern, Hirten, Handwerkern, von Kranken und Sündern. Mehr oder weniger alles durch und durch gewöhnliche Leute. Aber sie suchen Jesus. Und sie begegnen Jesus. Und sie trauen ihm etwas zu, sie erwarten etwas von ihm. Und ihr Leben verändert sich von Grund auf. Ihr Leben bekommt Bedeutung für Zeit und Ewigkeit. Aus dem Viehzüchter Abraham wird der Ahnherr des Volkes der Verheißung. Aus dem Sklavenbaby Mose wird der Befreier Israels. Aus dem Schafhirten David wird ein berühmter König, dessen Verheißung bis in die Ewigkeit reicht. Aus dem armen und elenden Blinden vor Jericho wird ein fröhlicher Mensch, der Gott die Ehre gibt. Sie haben Gott vertraut. Sie haben Gott zugetraut, dass er zu seinem Wort steht. Sie haben Gott zugetraut, dass ihm kein Ding unmöglich ist. Sie haben ihn beim Wort genommen und sie haben erfahren, was wir Gott zutrauen, das erfahren wir. Der Satz ist wichtig. Was wir Gott zutrauen, das erfahren wir. Liebe Geschwister, vielleicht erfahren wir auch oft weniger, als uns der Herr zugedacht hat, weil wir ihm so wenig zutrauen, trotz all unserer Gebete. Der Herr fragt uns, was trauen wir ihm wirklich zu? Was wir ihm zutrauen, das erfahren wir. Das ist der dritte Punkt. Jesus sagt, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Das ist eine ganz spannende Formulierung. Wilhelm Busch weist auch in einer seiner Predigten zum Abschnitt darauf hin, dass ein Pfarrer, eine Schwester, die ein bestimmtes Lied haben wollte, wo es um die Bedeutung des Glaubens ging, um diese Aussage, zurückgewiesen hat, gesagt, der Glaube heilt doch nicht. Es ist doch Jesus, der heilt. Das ist richtig. Aber doch sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Denn unser Glaube ist der Kanal, durch den die Macht Jesu in unser Leben fließt. Natürlich ist es nicht unser Glaube. Aber unser Glaube ist die Voraussetzung, dass Jesus mit seiner Kraft in unserem Leben, in unserer Gemeinde wirkt. Und insoweit ist es dann der Glaube. Sei sehend. Können wir uns die Stille vorstellen, liebe Geschwister, die da auf einmal auf der Straße vor Jericho eingekehrt ist? Trotz der riesigen Menge von Menschen, da stehen Hunderte, vielleicht Tausende und sehen, wie der Blinde zu Jesus gebracht wird. Da steht Jesus, der Mann aus Nazareth, und vor ihm der elende, blinde Bettler. Und jeder kann hören in diese angespannte Stille hinein, was Jesus ihm sagt: Sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Der Blinde hat Jesus zugetraut, dass er ihn sehend macht. Und der Blinde erfährt, was er Jesus zugetraut hat. Eine ehemalige China-Missionarin erzählt, wir saßen in einer Versammlung beieinander und da fragte ein junger Mann: Wie kann ich die Hilfe des Herrn in der Zeit der Not erfahren? Und da muss wohl eine recht originelle, alte, liebe chinesische Christin dabei gewesen sein. Die hat ihren Finger auf diesen jungen Mann gerichtet und gesagt, indem sie jedes Wort betont hat: Du musst nur glauben, dass er es getan hat, dann wird es geschehen. Du musst nur glauben, dass er es getan hat, dann wird es geschehen. Wo wenig Glaube ist, da wird auch wenig vom Herrn erfahren. Wobei noch ein wichtiger Punkt ist, das hängt mit dem Glauben zusammen. Wie weit lassen wir uns mit unserem Leben auf den Herrn ein? Wo wir im Grunde doch unser eigenes Leben führen und Jesus nur als Notnagel haben, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, werden wir auch recht wenig erleben. Aber wo Jesus wirklich die erste Stelle in unserem Leben einnimmt, wo wir auch Glaubensrisiken eingehen um Jesu Willen, da werden wir erleben, dass der Herr zu seinem Wort steht. Es hat jemand gesagt, habe ich neulich in der Andacht gelesen, wir hätten alle gerne Sieg im Glauben. Aber bevor wir Sieg haben können, ist was unvermeidbar? Kampf. Den Kampf wollen wir alle nicht, gell? Dem gehen wir lieber aus dem Weg, aber den Sieg wollen wir haben, aber es geht nicht. Sieg ohne Kampf ist nicht möglich. Die Wunder Gottes erfahren, auch ohne Zeiten der Not, ist ganz schwierig. Wenn wir Wunder erleben sollen, führt uns der Herr vorher auch in Zeiten der Not, der Bedrängnis, wo wir das Wunder erfahren, dass er durchträgt und dass er uns dann auch wieder herausholt. Gilt für unser Leben selber, privat, gilt für unsere Gemeinde. Aber dann gehört eben auch der Glaube dazu, sowohl, dass wir uns darauf einlassen, als dass wir es dem Herrn dann auch wirklich zutrauen, dass er durchträgt. Wo wenig Glaube ist, ist wenig vom Herrn zu erfahren. Von der Stadt Nazareth heißt es, Jesus tat dort nicht viele Zeichen. Warum? Um ihres Unglaubens willen. Jesus hätte dort auch gerne mehr Zeichen getan. Aber um ihres Unglaubens willen konnte er es nicht. Der Unglaube hindert das Wirken des Herrn. Andererseits heißt es fast überall, wo Wunder Jesu geschehen an einzelnen, konkret benannten Menschen, sagt Jesus fast überall sinngemäß, in ein bisschen variierenden Formulierungen, aber vom Inhalt her, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wir erfahren, was wir glauben. Auch diese Aussage dürfen wir nicht mathematisch verstehen, wie das wiederum in schwärmerischen Kreisen häufig der Fall ist. So als könnten wir mit unserem Glauben Gott zwingen. Da gibt es dann ganz bestimmte Lehren, wie man quasi den Gebet formulieren muss, wie man glauben muss, wie man sich vorstellen muss und, damit das Gebet Wirklichkeit wird. So funktioniert es nicht. Wir können mit unserem Glauben Gott nicht zwingen, so zu handeln, wie wir es haben wollen. Das wäre auch kein Glaube, das wäre versuchte Manipulation. Glauben heißt ja, ich weiß, dass Gott mich liebt. Und deshalb weiß ich, ich weiß. Nicht ich hoffe, ich weiß. Ich weiß, dass er das Beste mit mir vorhat. Dass er das Beste für mich tut. Und in diesem Wissen bringe ich meine Not vor ihn und weiß, dass er zum Besten handeln wird. Das ist Gebet. Ich vertraue dem Herrn und weiß, dass er das Beste tun wird. Und unter dieser Voraussetzung dürfen wir von Gott dann auch das Unmögliche, das Unvorstellbare erbitten und erwarten. Wir dürfen unsere Not vor ihn bringen und sagen, Herr, so und so könnte ich mir es vielleicht vorstellen, aber ich weiß, dass du unendliche Mittel und Wege hast. Und wenn du es ganz anders machst, dann machst du es noch viel schöner und viel besser, als ich mir es erdenken kann. Und wir erfahren, dass der Herr tun kann über unser Bitten und Verstehen hinaus. Ich denke an verschiedene Situationen, auch der letzten Monate, wo Gott so schnell, zum Teil fast augenblicklich gehandelt hat, dass ich nur staunend und dankend auf die Knie gehen konnte. So schnell, oft atemberaubend, handelt der Herr. Manchmal lässt er sich Jahre oder Jahrzehnte Zeit. Aber was vermag doch der Glaube, liebe Geschwister, der dem Wort Gottes vertraut? Zu Abraham sagt Gott, siehst du die Sterne? Führt ihn in der Nacht hinaus vors Zelt. Sagt, guck nach oben. Siehst du die Sterne? Kannst du sie zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham vertraute Gott. Er zog ins verheißene Land, er hielt an der Verheißung fest, obwohl er schließlich 100 und seine Frau 90 geworden war. Und mehr als 4000 Jahre ist das her, liebe Geschwister, und seine Nachkommen wohnen heute wieder in dem Land, das Gott dem Abraham verheißen hat. Wir haben so atemberaubende, auch geschichtlich greifbare Beweise der Treue Gottes, seiner Größe, seiner Wunder. Ich habe mir überlegt, welche Beispiele ich noch erzählen könnte aus den vergangenen Jahrhunderten oder auch Jahrzehnten von Männern und Frauen des Glaubens, von Männern und Frauen, die mit Jesus gelebt haben, die erfahren haben, was sie glauben. Aber dann dachte ich, gestern oder vorgestern war es bei der Vorbereitung, dachte ich, solche Männer und Frauen gab es ja nicht nur in der Vergangenheit. Die gibt es doch auch in unserer Gemeinde. Haben wir nicht mehr oder weniger alle erfahren, wie wunderbar Gott handelt?